Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich finde es so toll, dass ihr alle da seid. Trotz des Marathon. Ich habe ja schon gedacht, heute bin ich mit der Irmi vielleicht alleine da. Aber es ist super, dass ihr, die Jugend wusste ich auch, dass sie da sind. Ich finde es super, dass ihr da seid und dass ihr heute durchgekommen seid. Und ich finde es auch genial, dass wir zwei Gottesdienste haben, weil die, die nicht durchgekommen sind und die jetzt noch irgendwo wandern oder irgendwo rumgehen, die werden dann zum zweiten Gottesdienst da sein. Das ist auch schön. Und ich freue mich auch so über die Jugend. Ich muss sagen, ich freue mich so über den Jugendlobpreis heute. Ist das nicht genial? Haben wir nicht eine tolle Jugend? Ich muss sagen, ich bin so stolz auf unsere Jugend. Ihr seid wirklich ganz, ganz toll. Und ich freue mich auch über den Schwung im Lobpreis. Und die Lieder, die Sie heute gesungen haben, haben Sie alle selber ausgesucht. Und Sie haben das letzte Mal, als Sie den Jugendlobpreis gemacht haben, darf ich das sagen wohl? Haben Sie Lieder ausgesucht, die wir alle kennen. Und es war der Lobpreis von der Jugendgruppe, aber es war so, wie es sonntags normalerweise war. Und ich habe dann gesagt, hey, macht's doch die Lieder, die ihr gerne spielen möchtet. Und ich finde das so toll, dass ihr heute die Lieder so selber ausgesucht habt und wirklich ganz, ganz super. Danke auch Hanna für deinen ganzen Einsatz mit der Jugend und dem ganzen Leitungsteam. Echt genial. Und ich finde es schön, dass wir eine große Familie sind, aus Jung und Alt. Kannst jetzt selber überlegen, wo du dich dazu zählst. Und vielleicht kannst du einfach mal so um dich herum schauen, wer da so ist, wer da hinter dir, vor dir ist und einfach mal Guten Morgen sagen, mal kurz schauen, wer da so um dich herum ist. Gut, ihr könnt dann später noch mehr miteinander reden. Ich möchte heute Fortsetzung machen. Und zwar Fortsetzung machen von der Predigtreihe, die ich ja begonnen habe. Und ihr wisst vielleicht noch, worum es gegangen ist. Wisst ihr noch, worum es gegangen ist? Ja, genau, um das Vaterunser. Dieses gewaltige, fantastische und man könnte schon sagen, wahrscheinlich das bekannteste Gebet, das es in der gesamten Bibel gibt, das sogenannte Vaterunser. Und ich wünsche mir so sehr, dass in dieser Predigtreihe dieses Gebet so eine ganz neue Bedeutung für uns bekommt, einen ganz neuen Stellenwert für uns bekommt und dass Gott uns dieses Gebet so ganz neu aufschließen kann. Ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, dass wir als Freikirchen manches Mal uns so ein bisschen distanziert haben vom Vaterunser, weil es so ritualmäßig in manchen Kirchen aufgesagt worden ist. Und ich glaube, dass wir uns manches Mal zu sehr davon distanziert haben, dass wir das für uns wieder ganz neu entdecken dürfen als Gemeinde und auch als Freikirchen, das Vaterunser, ein gewaltiges Gebet. Und ich möchte euch fragen, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Ja. Hausaufgaben? Ich habe euch ja gebeten darum und ich würde euch das wieder sehr ans Herz legen, dieses Gebet wirklich regelmäßig zu beten. Jeden Tag so ganz bewusst zu beten. Und da meine ich jetzt nicht eine Tradition, dass man diese Worte aufsagen muss, sondern ich meine diesen Inhalt des Vaterunsers ganz bewusst in unser Leben, in unser Gebetsleben aufzunehmen. Denn ich glaube, dass in diesem Gebet eine gewaltige geistliche Kraft steckt. Nicht umsonst hat Jesus, als er gefragt wurde, Herr, lehre uns beten, als die Jünger ihn fragten, Herr, lehre uns beten, gesagt, betet ihr nun so. Das heißt, dieses Gebet ist sozusagen ein Mustergebet, ist etwas, was Jesus uns sagt, dieser Inhalt im Gebet ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dieses Gebet sollte man täglich beten, denn wir können nur im Heute beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das können wir nur im Heute beten, das können wir nicht gestern beten, das können wir nicht morgen beten, das können wir nur im Heute beten. Und deswegen bete dieses Vaterunser jeden Tag, aber nicht wie ein Gedicht aufzusagen, sondern ganz bewusst diesen Inhalt dieses Gebets so in dein Gebetsleben aufzunehmen. Und du wirst erleben, wie sich dein Leben verändert, denn ich glaube, dass wir dieses Gebet ganz neu für uns entdecken dürfen. Und wenn wir dieses Gebet ganz neu für uns entdecken, dann wird Gott uns viel, viel tiefer begegnen. Davon bin ich überzeugt. Gott wird Wunder tun. Wenn wir dieses Gebet beten, wo Jesus gesagt hat, betet ihr nun so, ich glaube, dass Gott Wunder tun wird. Dass er seine Größe, seine Herrlichkeit und sein Eingreifen zeigen wird. Dieses Gebet deckt tatsächlich alle Bereiche unseres Lebens ab. Ist ein Gebet, das wirklich unglaublich viel abdeckt. Es beginnt mit dem Lobpreis, unser Vater in den Himmeln. Man könnte auch übersetzen, unser Vater, der im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Das ist das, was das eigentlich ausdrückt. Gott steht über allem. Wir müssen wissen, zu wem wir beten. Und auch heute, wenn wir den dritten Teil des Vaterunsers uns anschauen, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, zu wem wir eigentlich beten. Wir beten zu dem Gott, dem alles möglich ist. Stimmt das? Wir beten zu dem Gott, dem wirklich alles möglich ist, der größer ist wie jeder andere, der alle Macht hat, der alles verändern kann, bei dem es kein Unmöglich gibt. Zu diesem Gott beten wir. Das ist unser Gott. Und wir haben in den letzten zwei Predigten das Vaterunser uns angeschaut, den Beginn des Vaterunsers uns angeschaut. Unser Vater in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir haben gesehen, von den 7 Bitten des Vaterunsers sind 3 alleine auf Gott ausgerichtet. Bei 3 Bitten geht es nur um das Anliegen Gottes. Gott soll im Mittelpunkt sein. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und das möchte ich heute auch nochmal sehr, sehr deutlich sagen. Gott soll im Mittelpunkt sein. In unserem Gebet soll Gott an erster Stelle sein. Er soll im Mittelpunkt sein. Wir dürfen ihn an erste Stelle setzen. Nicht unsere Bedürfnisse sind an erster Stelle, sondern zuerst mal kommt Gott. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Das geht ja in unserem Gebetsleben ganz, ganz schnell, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht ist es bei dir ganz anders. Aber bei mir geht es ganz, ganz schnell, dass zuerst mal meine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das, was ich mir wünsche, das, was ich so gerne hätte, die Bedürfnisse, die ich habe. Aber ich glaube, es ist so etwas Wichtiges, zuerst Gott an die erste Stelle zu setzen. Seine Anliegen, sein Reich, seinen Willen an erste Stelle zu setzen. Die Bibel sagt uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und das darf sich auch in unserem Gebet widerspiegeln. Dass wir zuerst ihn an die erste Stelle setzen und dann wird uns alles andere zufallen. Deswegen zuerst geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann kommen unsere Anliegen und Bitten. Und das möchten wir uns heute anschauen. Lesen wir einmal den Bibeltext aus Matthäus 6. Matthäus 6, Abvers 9. Da heißt es, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge Gott uns dieses Gebet so richtig aufschließen. Möge Gott uns dieses Gebet so richtig aufschließen und dass es unser Herz berührt und dass es anfängt, unser Leben zu verändern. Wie wäre es, wenn dieses Gebet uns anfängt zu begleiten? Und zwar zu begleiten ganz praktisch im Alltag, wenn es so ein fester Bestandteil unseres Lebens wird, wenn wir diese Inhalte in unser Leben implementieren. Ich glaube, dass Gott sich dadurch offenbaren wird. Jesus sagt hier, betet ihr nun so. Und dann gibt er uns 12 Bestandteile dieses Vaterunsers. Und die möchte ich nochmal kurz wiederholen, damit wir sehen, wo wir jetzt genau stehen. Als erstes steht unser Vater in den Himmeln. Dann das zweite, geheiligt werde dein Name. Das dritte, dein Reich komme. Das vierte, dein Wille geschehe. Das fünfte, wie im Himmel, so auf Erden. Das sechste, unser tägliches Brot gib uns heute. Das siebte, und vergib uns unsere Schuld. Das achte, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Neuntes, und führe uns nicht in Versuchung. Zehntes, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das elfte, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das zwölfte ist Amen. Amen. Und wir haben uns jetzt die Bestandteile 1 bis 5 angeschaut. Und ich möchte da heute weitergehen und möchte mir mit euch die Bestandteile 6 bis 8 anschauen. Und dann in dem nächsten Teil werden wir uns dann noch den Schluss anschauen des Vaterunsers. Jesus sagt hier als sechstes, unser tägliches Brot gib uns heute. Hier geht es um den Bereich der Versorgung. Nachdem wir für Gott und seine Anliegen gebetet haben, dürfen wir für unsere persönliche Versorgung beten. Gott ist unser Versorger. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott ist unser Versorger. Brot steht hier als Synonym für Versorgung, für Nahrung, für finanzielle und materielle Dinge. Wir dürfen Gott darum bitten. Wir dürfen beten, dass er uns versorgt. Und er möchte uns gerne versorgen. Zu dem Bereich der Versorgung gehört der ganze Bereich der Finanzen dazu. Da gehört der Bereich der Arbeit dazu, der Wohnung, der Gesundheit, des Ehepartners oder auch vielleicht des zukünftigen Ehepartners, der Familie, der Kinder. Dafür dürfen wir beten. Und in diesem Teil des Gebets dürfen wir ganz bewusst unsere persönlichen Anliegen und Nöte Gott hingeben. Wir dürfen ihm unsere persönlichen Anliegen und Nöte ganz bewusst geben. Wir dürfen sie zu Gott bringen. Denn Gott hört und er hört Gebet. Gott hört und Gott er hört Gebet. Und er freut sich, wenn seine Kinder mit seinen Anliegen zu ihm kommen. Denn er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Er ist ein guter Vater. Ein guter Vater freut sich, wenn die Kinder mit ihren Anliegen zu ihm kommen. Stimmt das, ihr Väter? Jawohl, ganz genau. So ist das. Und genauso freut sich Gott, wenn wir zu ihm kommen als seine Kinder und wenn wir unsere Anliegen ihm bringen. Und wir dürfen uns dessen bewusst sein, wir reden mit unserem Vater, der im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Ich denke nochmal an den ersten Teil, weil der im Kontrollzentrum des gesamten Universums sitzt. Das heißt, du hast einen Vater, dem alles möglich ist. Hey, das müsste uns fast von den Stühlen heben. Hä? Du hast einen Vater, dem wirklich alles möglich ist, der alles verändern kann. Der wirklich alles verändern kann. Der alle Macht hat, bei dem es kein Unmöglich gibt. Das finde ich absolut genial. Und zu diesem Vater dürfen wir kommen und er möchte uns gerne versorgen. Gott möchte gerne unser Versorger sein. Du darfst ihm deine Nöte und Anliegen bringen. Auch die ganz kleinen Dinge. Wisst ihr, manchmal denken wir vielleicht, naja, aber das Kleine, das interessiert doch Gott nicht. Also bitte, der sitzt im Kontrollzentrum des gesamten Universums, also mit meinen kleinen Sorgen, was will er damit anfangen? Aber für Gott ist nichts zu klein. Er ist wie ein Vater, der sich für alles interessiert, was seine Kinder interessiert. Für Gott sind keine Probleme zu klein. Gott sind die Probleme mit deiner Waschmaschine nicht zu klein. Oder mit deinem Computer oder mit deinem Auto oder was auch immer du für Probleme hast mit der Prüfung oder was auch immer du für Probleme hast. Für Gott sind diese Probleme nicht so klein, denn er ist dein Vater. Und dein Vater interessiert das, was seine Kinder bewegt. Alles ist für ihn wichtig, was für dich wichtig ist. Das ist wie bei meinen Kindern, als sie noch klein waren. Da kamen sie manches Mal mit ihrem Spielzeug zu mir, das kaputt gegangen ist. Und wenn sie dann zu mir gekommen sind, wo sind meine Kinder? Als sie dann zu mir gekommen sind, habe ich nicht zu ihnen gesagt, hey Kinder, also bitte, vergesst das, bitte, das ist ja viel zu klein, das interessiert mich jetzt überhaupt gar nicht. Also denkt doch mal drüber nach, was in der Welt für große Probleme sind. Schaut mal, was in der Welt los ist, also bitte, das Spielzeug, das ist jetzt so unbedeutend und so klein und das interessiert mich jetzt gerade überhaupt nicht. Reagiert so ein Vater? Also ich habe nicht so reagiert. Ich habe gewusst, wenn es für sie wichtig ist und für sie war es in dem Moment lebensnotwendig, absolut überlebensnotwendig. Und ich wusste, wenn es für sie wichtig ist, dann ist es für mich als Vater auch wichtig. Und genauso ist es mit unseren Nöten und unseren Sorgen und all den Dingen, die wir zu Gott bringen. Sie sind für ihn wichtig, weil sie für uns wichtig sind. Er ist dein Vater und er möchte dir so gerne helfen. Er möchte so gerne bei dir sein. Für Gott ist keine Not zu klein, als dass er sich nicht drum kümmern kann. Und für ihn ist auch keine Not zu groß, als dass er ihr nicht begegnen kann. Für Gott ist nichts zu klein und nichts zu groß. Gott ist wichtig, was dir wichtig ist. Gott kennt sich ganz praktisch mit unseren Alltagsdingen aus. Ich bin so froh, dass Gott sich nicht nur in der Theologie auskennt, sondern ich bin so froh, dass Gott sich ganz praktisch im Alltag auskennt. Er weiß, wie schon gesagt, wie deine Waschmaschine funktioniert. Er weiß, wie das ist mit Handyverträgen. Oder glaubst du, dass Gott denkt, also Handyverträge, Moment, das habe ich noch nie, also das kenne ich jetzt überhaupt gar nicht, kann mir das mal irgendwer erklären. Nein, nein, Gott weiß ganz genau, wie die Dinge funktionieren. Er weiß ganz genau um die Computerprobleme und um alle möglichen Probleme, die wir in unserem Leben haben. Er weiß um alles. Er weiß um alles. Deswegen nimm ihn ganz praktisch in deinen Alltag hinein. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann beten wir ganz, ganz praktisch um unser ganz praktisches Leben. Wir dürfen unsere Nöte zu Gott bringen, denn dort sind sie am besten aufgehoben. Hast du das gehört? Bei Gott sind deine Nöte am besten aufgehoben. Deine Sorgen sind am besten in seinen Händen. Dort sind sie am allerbesten aufgehoben. Gib sie in seine Hand und du darfst jeden Tag neu erleben, wie du davon frei sein darfst. Heute, jeden Tag wieder neu, darfst du ihm diese Dinge bringen. Wisst ihr, das ist Seelenhygiene, wenn man seine Anliegen bei Gott ausschütten darf. Da wird die Seele so richtig frei. Und das ist etwas, was wir heute unbedingt brauchen, dass wir solche Seelenhygiene betreiben, wo unsere Seele, unser Herz wieder richtig frei wird. David sagt einmal in Psalm 142, Vers 3, ich schütte mein Anliegen vor Gott aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Darf ich dich mal fragen, wie häufig schüttest du dein Herz vor Gott aus? Es ist so etwas Wichtiges, diese Seelenhygiene zu betreiben. Die Dinge wirklich vor Gott auszuschütten. Wir dürfen unser Anliegen vor Gott ausschütten. Mach das täglich, deine Anliegen vor Gott auszuschütten. Das ist so ähnlich wie bei einer Biomülltonne. Was passiert mit einer Biomülltonne, wenn sie nie geleert wird? Hui, das ist keine schöne Vorstellung, hä? Da gibt es dann Maden und da fängt alles an zu stinken und so weiter. Und wisst ihr, genau dasselbe passiert mit unserem Herzen, wenn wir es niemals zu Gott ausschütten. Wenn wir unsere Anliegen niemals Gott bringen, wenn wir sie für uns behalten, in uns behalten, dann passiert ganz genau dasselbe. Es fängt an zu stinken. Es fängt an, uns von innen heraus zu zerfressen. Und deswegen ist es so wichtig, ein so wichtiger Teil der Seelenhygiene, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten. Sag ihm alles, was in deinem Herzen ist. Sei ehrlich vor ihm. Sag ihm, wie es dir geht. Schütte dein Anliegen vor ihm aus und tu das jeden Tag. Alles, was dich beschäftigt und bewegt, gib es deinem Gott. Übergib deine Nöte und Anliegen ihm, denn er kann alles verändern. Gott interessiert sich für deine Anliegen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass Gott manches Mal regelrecht traurig ist, dass wir die Dinge für uns behalten und ihm nicht übergeben. Es ist so ähnlich wie ein Vater, der sieht, dass die Kinder mit etwas nicht klarkommen, aber die Kinder kommen nicht zu ihm, sondern sie versuchen die ganze Zeit selber irgendwie herumzuwursteln, irgendwie das fertig zu kriegen. Und der Vater steht da und sagt, hey, komm doch zu mir, ich will dir helfen, ich bin für dich da. Ich möchte dir helfen, ich möchte dir Dinge wieder reparieren. Und es ist so etwas Wichtiges, dass wir unsere Anliegen zu Gott bringen, unsere Nöte zu ihm bringen. Wir dürfen das ihm geben. Es ehrt den Vater, wenn du deine Sorgen und deine Nöte und deine Probleme ihm bringst. Das ehrt ihn. Und er möchte das so gerne. Er möchte dein Versorger sein. Er möchte dich so gerne versorgen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Paulus sagt in Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ist das nicht herrlich? Wir dürfen unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Und wenn wir das tun, dann wird der Friede Gottes in unser Herz hineinkommen. Und das ist so ein gewaltiges Geschenk, wenn dieser Friede Gottes unser Herz erfüllt, mitten in den Schwierigkeiten. Hast du das schon einmal erlebt? Also ich habe das viele, viele Male selber erlebt, wenn ich meine Anliegen zu Gott gebracht habe, wenn ich meine Anliegen vor ihm ausgeschüttet habe, dann kommt plötzlich so ein Friede in mein Leben hinein. Dann kommt plötzlich so ein Friede in mein Herz hinein, in mein Herz und in meine Gedanken hinein. Bring deine Anliegen zu deinem Gott täglich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Der gesamte Bereich der Versorgung, den darfst du Gott bringen. Und ich glaube, dass die meisten von uns, die heute hier in diesem Gottesdienst sind, selten dieses Gebet wortwörtlich gebetet haben. Ich glaube, dass die meisten von uns niemals gebetet haben, Herr, gib mir heute mein tägliches Brot, weil wir haben unser tägliches Brot, oder? Oder bangst du jetzt darum, ob du heute vielleicht noch etwas zu essen hast? Ich glaube, dass die meisten hier, die heute in diesem Gottesdienst sind, wir leben ja hier in der westlichen Welt, wir leben in unglaublichem Reichtum und wir haben gar nicht substanziell dieses Gebet in uns. Damals war das anders. Damals, als Jesus dieses Gebet gelehrt hat, da war das anders. Da waren nur die reichen Menschen, waren diejenigen, die das Brot für die gesamte Woche kaufen konnten. Damals die meisten Menschen, die Mehrzahl der Bevölkerung, waren einfache Tagelöhner. Und das waren Leute, die bekamen ihren Lohn für diesen Tag. Und sie hatten nie das Brot für den nächsten Tag. Sie hatten auch nie die Nahrungsmittel für den nächsten Tag. Die gingen nicht einfach mal am Montag einkaufen bei Hofer oder Billa oder Spar oder wer weiß wo und kauften mal für die ganze Woche ein. Das ging nicht. Das hatten sie gar nicht, das Geld. Sondern sie hatten gerade für diesen Tag genug. Und so konnten sie wirklich beten, gib mir mein tägliches Brot heute. Die Menschen lebten viel, viel mehr im Jetzt und beteten auch für das Jetzt. Und deswegen sollten sie auch hier beten, sagt Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich muss euch sagen, ich könnte mir vorstellen, dass auch wir in unserer westlichen Welt vielleicht in nicht allzu langer Zeit dieses Gebet wieder ganz substanziell beten müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gebet wieder eine ganz neue Dynamik und eine ganz neue Intensität für uns bekommt, wenn wir nicht mehr in diesem Reichtum leben, in dem wir jetzt derzeit leben. Denn Zeiten können sich ja unglaublich schnell verändern. Und vielleicht wird dieses Gebet wieder für uns lebensnotwendig. Gib uns unser tägliches Brot. Aber wisst ihr, ich möchte auf noch etwas eingehen, was ich ganz, ganz interessant finde. Man könnte diesen Text nämlich auch etwas anders übersetzen. Und manche Übersetzungen folgen auch dieser Übersetzung. Man könnte auch hier übersetzen, gib uns das Brot des Auskommens heute. So übersetzt eine Übersetzung. Gib uns das Brot des Auskommens heute. Das heißt, dass wir mit dem auskommen, was wir haben. Das ist eigentlich der Gedanke, der hier auch mit drin steckt. Die Menge-Übersetzung übersetzt zum Beispiel, unser auskömmliches Brot gib uns heute. Klingt interessant, oder? Auskömmliches Brot, das heißt, das, womit wir auskommen können, gib uns heute. Es geht hier auch um das Thema Genügsamkeit. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges in unserer heutigen Zeit ist, gerade in unserer westlichen Welt. Das Thema Genügsamkeit. Wir beten also mit anderen Worten, Herr, mach mich genügsam. Mach mich genügsam mit dem, was ich habe, dass ich zufrieden sein kann mit dem, was du mir gibst. Das ist eigentlich das, was wir hier auch beten. Ein ganz wichtiger Aspekt. Herr, mach mich zufrieden. Ist das nicht ein wichtiges Gebet? Gerade in unserer westlichen Welt, dass wir zufrieden sind. Wisst ihr, wir hier in Österreich gehören zu den 10% der reichsten Menschen dieser Welt. Jeder, der heute hier ist, gehört zu den 10% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Und eigentlich müsste man doch denken, wir hier in Österreich sind die zufriedensten und dankbarsten Menschen, die es auf dem ganzen Erdboden Gottes gibt. Oder? Müsste man eigentlich denken. Ich meine, es geht uns so gut. Eigentlich müssten wir doch die zufriedensten und dankbarsten und glücklichsten Menschen sein. Aber ist das so? Nein. Warum? Weil wir immer mehr haben wollen. Weil wir niemals zufrieden sind. Weil es immer noch etwas mehr sein muss und wir nie genug haben. Und ich glaube, dass es ein gutes Gebet ist, was wir hier sprechen. Dieses Gebet, Herr, mach mich zufrieden. Mach mich zufrieden mit dem, was ich habe. Die Bibel spricht von Genügsamkeit, genug zu haben. Und wisst ihr, es ist ein gewaltiger Segen, wenn man für sich sagen kann, ich habe genug. Wenn du mal wieder in so einer Runde sitzt und die Leute reden darüber, wie sie alle viel zu wenig haben und wie schlecht es ihnen geht und wie die Sozialversicherung und alle möglichen Dinge so schlecht sind und all die Dinge so negativ sind, setz dich doch da mal rein und sag, also ich habe genug. Ich sag dir, das explodiert wie eine Bombe. Es gibt heute keinen Menschen mehr, der genug hat. Eigentlich müssten wir sagen, also in unserer westlichen Welt, wir haben auf jeden Fall genug. Wir könnten uns immer hinsetzen und könnten sagen, wir haben genug. Aber es gibt kein Genug. Es gibt auch keine Menschen, die genug haben. Und ich glaube, dass es so etwas Wichtiges ist, da einen Paradigmenwechsel hervorzurufen, dass wir die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Paulus sagt einmal in 1. Timotheus 6, sagt er in Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Und dann erklärt er das näher. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ist das nicht gewaltig? Also ich muss euch sagen, wenn wir das verstehen, dann leben wir anders. Es ist so ein gewaltiger Segen, wenn man genügsam sein kann, wenn man genug haben kann. Wenn man einfach sagen kann, ich habe eigentlich genug. Du hast nichts in die Welt hineingebracht und du kannst auch nichts mitnehmen. Das ist manches Mal gut, darüber nachzudenken. Hey, du kannst nichts mitnehmen. Alles bleibt hier, alles, was du dir hier anhäufst, bleibt hier. Du kannst nichts mitnehmen. Und Paulus sagt hier, wenn wir Nahrung und Kleidung, und ich möchte noch ergänzen, und ein Dach über dem Kopf haben, dann sollen wir uns genügen lassen, sagt das Wort Gottes hier. Was für ein Segen, wenn man das auslebt. Und wir dürfen täglich beten, Herr, mach mich zufrieden mit dem, was ich habe. Mach mich zufrieden mit dem, was ich habe. Gib uns das Brot des Auskommens heute, dass wir genug haben, zufrieden sein können. Du darfst für deine tägliche Versorgung beten. Und ich möchte noch einmal sagen, Gott ist dein Versorger. Und er möchte dich so gerne versorgen. Und wir dürfen darum bitten. Kein Anliegen ist für ihn zu klein und kein Anliegen ist für ihn zu groß. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann geht's hier weiter. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Zuerst einmal ging es hier um unser inneres, um unser äußeres Bedürfnis, um unsere Versorgung. Und jetzt geht es um das innere Bedürfnis des Menschen, nämlich um die Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder Mensch. Jeder Mensch lebt eigentlich aus, wir leben eigentlich aus der Vergebung Gottes jeden Tag neu. Wir beten dem Vater unser um unsere tägliche Reinigung. Wir dürfen Gott jeden Tag darum neu bitten. Vergib uns unsere Schuld. Jeden Tag neu, im Heute dürfen wir darum beten. Wir brauchen Vergebung unserer Schuld im Heute. Gott will, dass wir ihn täglich um Reinigung bitten. Wisst ihr, dieses Gebet beinhaltet, dass Gott ganz offensichtlich davon ausgeht, dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass wir, das heißt du und ich, täglich etwas falsch machen als Christen. Hast du das gehört? Also Gott geht mal davon aus, dass wir durchaus als Christen in der Lage sind, täglich etwas falsch zu machen. Und er möchte, dass wir damit zu ihm kommen. Er möchte, dass wir mit dieser Schuld zu ihm kommen und sie ihm bringen. Wisst ihr, ich bin immer wieder mal Christen begegnet, die mir erzählten, dass sie nie mehr etwas falsch machen. Habe ich immer wieder mal erlebt, solche Christen, die mir sagten, also ich mache nichts mehr falsch. Meistens kamen sie sehr arrogant daher und sie haben dann gesagt, also ich bin perfekt, ich mache überhaupt gar keine Fehler mehr. Und manchmal sagten sie mir dann noch so Sätze wie, weißt du Markus, denn ich bin absolut gerecht in Jesus. Und ich möchte dazu sagen, jawohl, wir sind gerecht in Jesus. Gott sei Dank, wir sind gerecht vor ihm. Wir sind in der Stellung, dass wir gerecht vor ihm sind, gerecht vor Gott stehen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass unser Verhalten immer gerecht und richtig ist. Wir sind durchaus in der Lage, falsche Dinge zu tun, oder? Das ist etwas, was in uns drin ist. Und wir brauchen täglich Vergebung, immer wieder neu. Wir brauchen Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Manche Christen glauben eben, sie wären sündlos. Sie würden nicht mehr sündigen. Okay, dann sage ich, stellt euch mal vor, ich würde heute Folgendes zu euch sagen. Ihr lieben Leute, wir haben heimlich ein Experiment gemacht. Wir haben die letzten 7 Tage eine Kamera installiert. Und zwar eine Kamera installiert, die sogar die Dinge in deinem Gehirn aufnimmt. Also all das, was du so denkst und was du so empfindest. Und all das haben wir heimlich mitgefilmt. Alles, was du gedacht hast, empfunden hast, gesprochen hast, wie du gehandelt hast, alle deine Gedanken, Empfindungen, alle Worte, alle Taten, all das ist aufgezeichnet. Wir waren dabei, als du im Straßenverkehr unterwegs warst, was du so über die anderen Straßenverkehrsteilnehmer gesagt hast oder auch gedacht hast. Wir waren dabei, wir haben es genau aufgenommen, wie du die netten Worte zu deinem Ehepartner gesagt hast. Wir haben alles aufgenommen, wie du zu deinem Arbeitskollegen warst, wie du mit deinem Chef umgegangen bist. Wir haben das alles aufgenommen. Wir haben aufgenommen, was du dir im Internet angeschaut hast, was im Fernsehen du dir alles angeschaut hast, wo du unterwegs warst, wie du mit deinen Professoren und deinen Lehrern umgegangen bist, wie du mit deinem Chef über deinen Chef gedacht hast. All das haben wir aufgenommen. Und jetzt, heute, hier an diesem Sonntagmorgen, würden wir uns das gerne anschauen. Also, können wir den Saal verdunkeln? Können wir vielleicht den Film ablaufen lassen? Hier mit Beamer. Jeder kann es sehen. Wie würde es dir dabei gehen? Also, ich glaube, dass manche nicht mehr hierher kommen würden, wenn das gezeigt würde. Das wäre zum Teil ziemlich peinlich, oder? Weil ganz ehrlich, jeder von uns weiß, wir tun Dinge, die sind nicht richtig. Wir sprechen Worte, die sind nicht richtig. Wir haben Gedanken, die sind nicht richtig. Wir denken über andere Menschen Dinge, die sind nicht richtig. Keine Angst, wir haben es nicht aufgenommen. Das war nur ein Stell dir mal vor. Aber ich denke, es zeigt uns, wie eigentlich jeder von uns instinktiv in sich drin weiß, wir tun Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und wir brauchen tägliche Reinigung. Wir brauchen tägliche Vergebung von Gott. Jesus geht im Vater unser davon aus, dass wir jeden Tag neu bitten müssen, bitten dürfen. Vergib uns unsere Schuld. Und wisst ihr, wir haben einen Gott, der so gerne vergibt. Wir haben einen Gott, der so gerne unsere Schuld vergibt. Der dafür gestorben ist. Jesus ist dafür gestorben, dass wir unsere Schuld zu ihm bringen dürfen. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass der uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sie bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Gott sagt hier eindeutig, dass er Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen täglich diese Reinigung. Und ich möchte euch mal sagen, unser Problem ist nicht mehr unsere Schuld und Sünde, sondern unser Problem ist, wenn wir sie nicht bekennen. Das ist das große Problem. Das Sündenproblem ist gelöst. Dafür ist Jesus gestorben. Wir dürfen unsere Sünde zu ihm bringen. Aber das große Problem ist, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Das ist das Hauptproblem der Menschen. Deswegen dürfen wir täglich um diese Reinigung beten, dürfen wir täglich darum beten, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Ich weiß ja nicht, wie du lebst, aber ich möchte dich mal fragen, wie oft in der Woche gehst du unter die Dusche? Brauchst jetzt nichts sagen, vielleicht alle 2 Monate einmal? Ich möchte dir sagen, das ist zu wenig. Man sollte sich regelmäßig reinigen, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, regelmäßig zu reinigen und wahrscheinlich sogar mehrmals täglich wäschst du deine Hände. Und ich möchte dir sagen, genau so brauchen wir immer wieder neue Reinigung von Gott, von all unserer Schuld. Und es ist so wichtig, unsere Schuld ihm zu bringen und ihn um Vergebung zu bitten. Heute ist Reinigung angesagt. Jeden Tag neu, jeden Tag im Heute ist Reinigung angesagt. Du darfst Gott bekennen, wo du falsche Worte gesprochen hast, falsche Gedanken da waren, dort, wo du Menschen verletzt hast, vielleicht auch unbewusst Menschen verletzt hast. Dort, wo du Dinge gesagt hast, die nicht gut waren. Dort, wo Dinge passiert sind in deinem Leben, wo du eigentlich genau weißt, die sind nicht richtig vor Gott. Bekenne das. Bitte ihn um Vergebung. Und du wirst erleben, wie er dir gerne vergibt und wie du frei davon wirst. Wir haben einen Gott, der gerne vergibt. Deswegen sagt Jesus im Vater unser, bete täglich darum. Vergib uns unsere Schuld. Und dann kommt ein wichtiger Zusatz. Und der ist ganz, ganz wichtig. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Jesus spricht hier davon, dass wir auch anderen vergeben sollen. So wie Gott uns vergeben hat, sollen wir auch anderen vergeben. Wir sollen seinem Beispiel nachfolgen. Nun, was bedeutet genau eigentlich Vergebung? Vergebung, dieses griechische Wort vergeben, bedeutet eigentlich loslassen. Es ist das Wort, das Loslassen bedeutet. Es bedeutet, die Schuld des anderen, die ich bisher in meinen Händen hatte, und er hat mir etwas angetan, diese Schuld loszulassen. Genauso mein Recht auf Rache loszulassen. Und zwar loszulassen in die Hände Gottes. Man gibt es Gott ab. Man lässt es los. Man lässt es frei. Man lässt den anderen frei. Für mich eines der schönsten Bilder ist dieses Bild, wenn so Kinder so Heißluftballons festhalten. Kennt ihr das? So einen ganzen, Gasluftballons, ja, nicht Heißluftballons. Heißluftballons, also, okay, das ist eine interessante Vorstellung. Gasluftballons, danke für die Korrektur. Gasluftballons, wenn Sie so einen ganzen, ihr wisst, was ich meine, festhalten mit Gasluftballons. Und Sie halten das fest, so ein Kind hält das fest und dann lässt es die los. Und sie fliegen davon. Das ist für mich eigentlich eines der schönsten Bilder für das, was Vergebung eigentlich ist. Ich habe etwas in der Hand. Ich halte etwas in der Hand. Dem anderen gegenüber. Der hat mir das angetan. Und jetzt lasse ich es los. Und zwar, ich lasse es los Richtung Himmel. Ich lasse es los zu Gott. Ich gebe es ihm ab. Ich sage, Herr, ich möchte nicht mehr das selber festhalten. Ich möchte nicht mehr daran klammern, sondern ich möchte es loslassen in deine Hände. Das ist das, was eigentlich Vergebungsbereitschaft ist. Und Vergebungsbereitschaft ist so etwas unglaublich Wichtiges. Denn wisst ihr, unsere Vergebung hat direkte Auswirkungen auf die Vergebung Gottes für uns. Jesus sagt das ganz unmissverständlich, direkt nach dem Vaterunser. Direkt der Vers nach dem Vaterunser ist ganz interessant. Da sagt Jesus in Matthäus 6, also direkt nach den Versen, die wir gelesen haben, sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Hast du das gehört? Wow, das ist ein harter Text. Hä? Das ist ein Text, der uns tief bewegen darf. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, unsere Vergebungsbereitschaft hat direkte Auswirkungen auf die Vergebung Gottes. Wenn wir Menschen nicht vergeben, vergibt Gott dir nicht. Hast du das gehört? Das darf ruhig mal ganz tief reinsinken. Ich glaube, das ist eine Stelle, die uns ganz, ganz tief so richtig in die Glieder fahren darf. Es geht darum, eine Haltung der Vergebung zu haben. Unvergebenheit ist etwas, was uns selber am allermeisten schadet. Wir trennen uns von der Beziehung zu Gott, wenn wir anderen Menschen nicht vergeben. Es hat mal jemand das so ausgedrückt, jemand hat mal gesagt, Unvergebenheit ist wie selber Gift zu schlucken und zu meinen, dass der andere stirbt. Ich schade mir selber damit. Ich schade mir selber damit, wenn ich anderen nicht vergebe. Denn ich schneide meine Beziehung zu Gott damit ab. Das ist das, was Unvergebenheit macht. Und wisst ihr, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen brauchen wir Vergebungsbereitschaft. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, brauchen wir diese Haltung. Einmal kommt der Petrus zu Jesus und er fragt ihn eine interessante Frage. Er sagte, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich gesündigt hat, vergeben? Und er sagt dann, bis 7-mal? Fragezeichen. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. In der damaligen Zeit lehrten viele Rabbiner in den Tagen Jesu, dass man 3-mal am Tag vergeben sollte. Und dass wenn man 3-mal vergeben hat, dass dann das Maß ausgeschöpft wäre. Das lehrten viele Rabbiner in der damaligen Zeit. Keiner kann von mir erwarten, dass ich meinem Bruder mehr wie 3-mal am Tag vergebe. Das war das, was damals gelehrt wurde. Und Petrus, ich kann mir das so richtig vorstellen, er fragte Jesus und er machte so einen richtig auf fromm. Er sagte, also ich topp das jetzt. Das mit den 3-mal, okay, das ist zu wenig, das ist mir klar. Aber Herr, wäre es okay, wenn ich meinem Bruder sogar 7-mal vergeben würde? Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er da stand und sich dachte, wow, jetzt hab ich's rausgehauen. Jetzt muss Jesus ja begeistert sein über mich. Also, dass ich 7-mal gesagt habe, das ist ja unglaublich. Und Jesus sagt hier etwas absolut Revolutionäres. Er sagt zu ihm, nicht nur 7-mal, lieber Petrus, sondern 7-mal 70-mal. Mit anderen Worten, vergib unendlich viel. Vergebung ist eine Haltung. Es hat mit einer Haltung zu tun. Und diese Haltung ist etwas unglaublich Wichtiges. Vergebungsbereitschaft ist etwas so Wichtiges in unserer Zeit. Wisst ihr, wenn das praktiziert würde, wie anders würde unsere Welt ausschauen? Denk einmal darüber nach, wenn Vergebungsbereitschaft auf dieser Welt überall praktiziert würde. Wie anders würde unsere Welt ausschauen? Ich glaube, viele Christen haben heute so ein verklärtes Bild von der ersten Christenheit und von den Jüngern Jesu. Ihr müsst euch vorstellen, diese 12 Jünger, die waren gemeinsam mit Jesus unterwegs. Und zwar Tag und Nacht. Die waren immer mit Jesus unterwegs. Und ich möchte euch mal fragen, glaubt ihr nicht, dass die sich manches Mal ziemlich genervt haben gegenseitig? Glaubt ihr, dass die immer nur mit Heiligenschein herumgelaufen sind und die ganze Zeit nur in Heiligenschein geputzt haben? Glaubt ihr nicht, dass die manches Mal richtig ärgerlich aufeinander waren, sich richtig gegenseitig genervt haben, sich sogar in die Haare bekommen haben? Dass der Johannes manches Mal die Augen verdreht hat, wenn der Petrus schon wieder irgend so eine Aussage machte? Irgendwie immer der Vorlaute, immer der Petrus. Warum muss immer der Petrus als Erster reden? Und der Petrus es kaum ertragen konnte, wenn der Johannes wieder so mit seiner weichen Stimme, mit seiner liebevollen Stimme an der Brust Jesu lag und sich wahrscheinlich gedacht hat, dieser Schleimer, immer so nah bei Jesus, was macht er immer so nah bei Jesus? Oder der Petrus manches Mal total genervt war auf den Thomas, weil er schon wieder alles hinterfragte. Also wisst ihr, ich glaube, diese Jünger Jesu waren ganz normale Menschen und die haben sich manches Mal richtig genervt. Und auch die erste Christenheit, in der ersten Christenheit, in der ersten Gemeinde gab es manches Mal Streit. Das waren ganz normale Menschen. Aber, und das ist etwas ganz Wichtiges, sie wussten um die Kraft der Vergebung. Sie wussten, dass eine unglaubliche Kraft darin liegt, wenn wir von Herzen vergeben. Ich möchte dir etwas sagen. Es ist ganz normal, dass dort, wo Menschen zusammenkommen, Verletzungen passieren. Es ist ganz normal, dass es dort manches Mal zu Auseinandersetzungen kommt. Das ist nichts Besonderes. Und auch in einer Gemeinde ist das nichts Besonderes. Aber das Wichtige ist, wie gehen wir damit um? Die Frage ist, habe ich ein vergebungsbereites Herz? Die Frage ist, weiß ich um die Kraft der Vergebung? Das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man von Herzen vergeben kann. Ich glaube, dass Unvergebenheit eines der Haupthindernisse ist, warum viele Christen heutzutage so wenig mit Gott erleben. Ich glaube, dass Unvergebenheit so ein gewaltiges Hindernis ist und etwas so Wichtiges ist, dass wir ein vergebungsbereites Herz haben, dass wir vergeben, dass wir loslassen. Und zwar in jeder Beziehung, dort, wo Menschen uns verletzt haben. Lass keine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufkommen. Wisst ihr, das geht so schnell, dass in diesem Beet der Unvergebenheit plötzlich so eine Wurzel der Bitterkeit aufkommt. Und das wird immer größer. Und ich habe das gesehen, solche Christen, die nicht rechtzeitig diese Wurzel der Bitterkeit ausgerissen haben. Und diese Bitterkeit wurde zu einem gewaltigen Baum und hat alles andere in ihrem Leben zerstört. Und wisst ihr, es ist so schrecklich, wenn man Menschen kennenlernt, die so bitter sind, die so verbittert sind. Es ist etwas Schreckliches. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir so ein vergebungsbereites Herz haben. Und dass Gott uns das schenken kann, dass wir Dinge loslassen können. Die Bibel sagt in Hebräer 12, Vers 15, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und viele durch sie verunreinigt werden. Solche Wurzeln der Bitterkeit sind etwas, das uns zerstört und ist etwas, was verunreinigt. Wo wir Dinge weitergeben, die verunreinigen. Wo wir anfangen, negativ zu reden über andere. Negativ zu reden über den Chef oder über Arbeitskollegen oder über Nachbarn oder über die Gemeinde oder über wen auch immer. Wir anfangen, negativ zu reden. Das kommt aus so einer unreinen Quelle. Das kommt aus dieser Wurzel der Bitterkeit in unserem Leben. Und das steckt andere an. Und es bringt etwas Negatives in Bewegung. Kennt ihr das? Wenn negativ geredet wird, wie so die ganze Atmosphäre negativ wird, wie das so richtig unrein wird, wie man so richtig spürt, da kommt etwas Negatives rüber. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diese Wurzeln der Bitterkeit in unserem Leben ausreißen, solange sie noch klein sind. Denn nur so kann Gott uns gebrauchen. Nur so kann Gott etwas tun in unserem Leben, denn es zerstört unser geistliches Leben. Wenn du diese Wurzeln nicht rechtzeitig ausreißt, dann möchte ich dir sagen, dass du deine Beziehung zu Gott gefährdest. Jesus sagt, wer nicht vergibt, dem werde auch ich nicht vergeben. Deswegen bitte Gott jeden Tag darum, dass du vergeben kannst. Und ich weiß, dass das manches Mal nicht einfach ist, aber bitte Gott jeden Tag darum, dass du von Herzen vergeben kannst, dass du loslassen kannst, dass du freilassen kannst. Vergebung macht frei. Und vielleicht ist ja heute so ein Tag, wo du dieses Gebet ganz neu beten darfst. Wo du sagst, bitte Herr, gib du mir die Kraft bei der und der Person. Und vielleicht fällt dir jetzt ganz konkret eine Person ein, wo du sagst, da muss ich, das sollte ich vergeben. Das ist etwas, was schon in mir so eine Wurzel gebildet hat, wo etwas in mir schon aufwächst. Dann möchte ich dich heute einladen, dieses Gebet ganz speziell zu beten und zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld und hilf mir, dass er auch den anderen wirklich von Herzen vergeben kann. Es liegt Kraft in der Vergebung. Es liegt Kraft darin, wenn du das loslässt. Ist das Vaterunser nicht ein gewaltiges Gebet? Also ich liebe dieses Gebet. Ich muss euch sagen, mir ist dieses Gebet so richtig ans Herz gewachsen. Jetzt auch in der Zeit, wo ich mich so intensiv damit beschäftigt habe. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Gebet Gott so tief in unser Herz hineinlegen kann. Dass Gott das so diese Inhalte in unser Herz hineinlegen kann und wir es täglich beten und erleben, wie Gott uns dadurch ganz neu begegnet. Gott möchte Wunder tun und er möchte sich offenbaren. Und wir dürfen diese Inhalte dieses Gebets jeden Tag neu in unser Leben aufnehmen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich würde jetzt gerne mit uns beten und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht fallen dir jetzt ganz konkrete Leute ein, wo du spürst, da solltest du vergeben. Vielleicht fallen dir jetzt Leute ein, wo du spürst, da steht etwas zwischen dir und jemand anderem. Und ich möchte dich ermutigen, heute ganz bewusst diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte vergeben. Ich möchte von Herzen das loslassen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Danke dir dafür, dass du ganz konkret redest durch dein Wort. Und ich danke dir dafür, Herr, dass dein Wort so reich ist und dass gerade auch dieses Vaterunser so reich ist. Und ich bitte dich jetzt darum, Herr, dass Menschen, die hier in diesem Raum sind und die eigentlich vergeben sollten und die das auch wissen, die jetzt ganz konkrete Situationen vor sich haben, bitte dich darum, dass du ihnen die Kraft gibst zu vergeben. Dass sie wirklich von Herzen das loslassen können, dass sie das von Herzen in deine Hände lassen können, diese Schuld, die der andere, die andere angerichtet haben, wirklich loszulassen. Und dass sie innerlich frei davon sein können. Bitte dich darum, dass keine Wurzel der Bitterkeit bei irgendjemandem heute hier in diesem Raum aufwachsen kann. Sondern Herr, dass diese Wurzeln ausgerissen werden, solange sie noch klein sind. Bitte dich darum, dass es nicht große Bäume werden, wo Bitterkeit unser Herz erfüllen kann. Sondern ich bitte dich darum, dass diese Dinge rechtzeitig beseitigt werden können. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns alle unsere Schuld vergibst. Und du kennst jetzt auch diejenigen heute hier, die auch da ganz konkrete Dinge jetzt haben. Und ich danke dir dafür, dass wir alle jeden Tag neu darum bitten dürfen, vergib uns unsere Schuld. Herr, und wir alle, die wir heute hier sind, sind Menschen, die immer wieder sündigen, die immer wieder Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Und ich bin dir so dankbar, Jesus, dass wir jeden Tag zu dir kommen dürfen und Vergebung unserer Schuld empfangen dürfen. Danke dafür, dass das Blut Jesu Christi reinmacht. Danke dafür, dass wir aus dieser Vergebung leben dürfen. Danke dafür, Herr Jesus. Und Herr, danke dafür, dass wir für unser tägliches Brot beten dürfen. Und ich bitte dich für diejenigen, die jetzt ganz konkrete Anliegen haben, ganz konkrete Nöte haben, Herr, dass sie diese Nöte auf dich legen können, dass sie das ganz bewusst dir abgeben können und dass sie erleben können, wie sie frei davon werden, wie sie die Sorgen dir abgeben dürfen und wie sie einfach ja in einer Freiheit, in einem inneren Frieden leben dürfen, der menschlich nicht machbar ist. Danke dafür, Herr. Danke für dein Wort heute an diesem Tag. Danke für dieses wunderbare Gebet des Vaterunsers. Halleluja. Danke. Und ich habe gedacht, dass wir vielleicht dieses Vaterunser heute gemeinsam singen könnten. Zum Abschluss dieser Predigt. Ihr kennt vielleicht alle dieses Lied, Vater unser, der du bist im Himmel. Und wie wäre es, wenn wir das jetzt einfach so ganz bewusst gemeinsam singen, als einen Ausdruck unserer Einheit, auch als einen Ausdruck von dem, was Jesus uns da gegeben hat.